Der Facebook Marketing Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
Hallo und herzlich willkommen zu der Facebook Marketing Talk. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaften im Handel, Entertainment, Medien, Technologien der Telco-Industrie und dem Energiewesen. Und heute zu Gast ist ein sehr guter alter Freund von mir, Jörg Hoppe. Und viele von euch werden Jörg nicht kennen, dafür möchte er sich dann sicherlich gleich vorstellen. Erstmal hallo Jörg.
Hallo Jin.
Schön, dass du die Einladung angenommen hast und die Redaktion, lieber Jörg, hat mir im Vorfeld zu unserem Gespräch Informationsmaterial zusammengestellt und da war ich doch sehr überrascht. Ich weiß ja viel von dir, allerdings wusste ich nicht, dass du bereits Platin, Grimme, Fernseh, Berlinale und Echo-Preisträger bist. Und vielleicht ist das ein guter Aufhänger, dass du dich den Zuhörern erst einmal kurz mit deiner Geschichte vorstellst.
Ja, also jetzt gleich auf die Preise bezogen, wenn man ein bisschen älter ist und ich vermute mal, ich bin einer der Ältesten, die hier in den 26 Podcast war.
Aber ja, jung im Herzen.
Jung im Herzen geblieben, genau, weil ich habe ja als Berufsjugendlicher die meiste Zeit gearbeitet. Da komme ich ja gleich noch zu. Dann bleibt es natürlich nicht aus, dass man auch mal irgendwie einen Preis bekommt. Ja, zumal, wenn man so unterschiedliche Sachen macht. Ich habe ja die Preise für ganz unterschiedliche Dinge bekommen. Das ist der eine oder andere irgendwie Produktionen, die dann eher bei Arte liefen, aber genauso gut, sag ich mal, für RTL. Sendungen und den Echo, Gott hab ihn selig, den habe ich bekommen als Medienmann des Jahres, weil zu dem Zeitpunkt ich im Wesentlichen Musiksendungen produziert habe. Ja, also von Top of the Pops über The Dome, Bravo TV, Viva gegründet und. Und das war natürlich für die Tonträgerindustrie preiswürdig.
Naja, ich schätze ja deine Understatement-Art, aber man muss ja ganz klar kann man ja ganz klar attestieren, dass du deutsche Medien- und Fernsehgeschichte als sehr kreativer Unternehmer gestaltet und geschrieben hast. Du hast auch Kinofilme gedreht, wie zum Beispiel B-Movie, Lust und Sound in West-Berlin. Das war ein Film über die Punkrock-Ära, hat mich persönlich sehr angesprochen. Mit meiner eigenen Sozialisierung und musikalischen Welten, in der ich groß geworden bin. Du hast selber gesagt, du warst ja auch Unternehmer und hast als Gesellschafter das deutsche Musikfernsehen mitgestaltet und gegründet und junge Geschichte geschrieben in den Medien mit Aufbau von TV-Persönlichkeiten wie Joko Winterscheid, Tim Melzer und auch ein bisschen älter, der Dieter Mohr. Warst aber auch im Digitalen nicht untätig und hast mit der Beauty-Influencer-Messe in Zusammenarbeit mit dem Georg Kofler ja auch die Glow ins Leben gerufen. Was treibt dich da an? Was ist dein Motor?
Mein ureigenstes Interesse an Popmusik und Musik war mein ganzes Leben lang eigentlich der Motor meines Schaffens. Ich komme aus Hagen. Das prägt vielleicht auch. Das war in den 80ern ein Melting Pot für unheimlich viele Bands, die es in der Stadt gab, zur Hochzeit. Über 20 Bands, einen Plattenvertrag. Und man muss wissen, die Stadt, die hat 180.000 Einwohner. Und das hatte eine Menge damit zu tun, mit dem ganzen Umfeld. Da gab es eine Nena, da gab es einen Hartwig Masuch, der heute CEO bei der BMG ist. Und wir haben dann so ein bisschen Liverpool da gespielt in Hagen. Aber für mich fing eigentlich alles viel, viel früher an. Ich habe auf der Schule, da war ich 14, habe ich jeden Freitag Stimmzettel verteilt und in der Klasse musste jeder seine Charts tippen, beziehungsweise angeben und dann habe ich das Wochenende daraus eine Hitparade gebastelt, die habe ich ans schwarze Brett gehängt Und dann hat sich das immer so weiterentwickelt. Das wurde auch immer größer. Das war auch schließlich illustriert mit Bildern, die ich dann aus allen möglichen Zeitungen mir ausgeschnitten habe. Hauptsächlich englische Musikzeitungen, die ich dann von meinem Taschengeld gekauft habe. Und irgendwann habe ich dann auch angefangen, für 20 Pfennig ein Tonband zu verleihen. Dann bekam das so einen kommerziellen Aspekt sozusagen. Und als dann später die MC kam, konnte man das auch auf MC sich ausleihen für einen Tag, dann für 30 Pfennig am Tag. Ja, und dann habe ich meistens auch noch an irgendeiner Zeitung rumgebastelt. Ich war immer bei Schülerzeitungen dabei. Später an der Hochschule habe ich eine Hochschulzeitung gegründet. Alternative Stadtzeitung gab es in Hagen. Da habe ich natürlich auch mitgemacht. Dann habe ich einen Filmclub gemacht, weil in Hagen nur schlechte Filme im Kino liefen und man musste ins Programmkino nach Bochum fahren. Da habe ich gedacht, komm, machen wir in Hagen auch. Dann habe ich ein Independent-Label später gegründet, Konzerte veranstaltet, Plattencover und Plakate auch selbst gemacht und nachher auch mit Hartwig Masuch, den hatten wir gerade schon mal, eine wöchentliche Musikzeitschrift mit ins Leben gerufen und schließlich eine Band gemanagt und dann kam die neue Deutsche Welle und ich hatte eine Badewanne voll Geld plötzlich und wusste gar nicht, wie ich das gemacht hatte. Und das war dann für mich eigentlich so ein Schlüsselerlebnis insofern, dass ich dachte, wow, man kann ja mit den Dingen, die einem richtig Spaß machen, die man selbst total geil findet, kann man ja auch Geld verdienen. Ja, und so bin ich eigentlich Medienunternehmer geworden. Ich bin dann nach Berlin gegangen, habe dort Musikverlag gegründet und den Anfang von Techno noch mitbekommen, Westbam zum Beispiel unter Vertrag gehabt und bin so zum Fernsehen gekommen, weil es damals in München die Musikbox gab, das war ist zu dem Zeitpunkt gegründet worden, das kennen viele gar nicht, als MTV Europe auch in Amsterdam ein Büro aufgemacht hat. Im selben Jahr ist die Musikbox gegründet worden in München und dann habe ich mich da irgendwie rangepirscht und nach gewisser Zeit war ich dort der Musikchef von diesem Sender, obwohl ich vom Fernsehen überhaupt keine Ahnung hatte. Aber ich hatte immerhin Kontakte zur Tonträgerindustrie und zu vielen Bands. Die brauchten damals Videos. Die gab's ja nicht so. Videoregisseure gab's eigentlich nicht, weil es keine Abspielstätten gab. Mhm. Und dann habe ich angefangen, noch nebenbei Musikvideos zu produzieren. Und irgendwann habe ich das Wort Outsourcing gelernt. Das kannte ich bis dahin noch gar nicht. Da hat mir dann der Geschäftsführer von Tele5, so hieß der Sender schließlich, nachdem Berlusconi da eingestiegen ist, hat man sich irgendwo so also ein bisschen schlanker aufgestellt und hat gesagt, die Musiksendungen wollen wir weiter haben, aber die müssen nicht unbedingt im Haus produziert werden. Und dann hat man mir das Angebot gemacht, dass ich diese ganzen Sendungen inklusive dem Personal mitnehmen kann sozusagen. Und dann war ich von heute auf morgen plötzlich Medienunternehmer bzw. Fernsehproduzent. Das war so der Anfang.
Ja, hat sich dann ja quasi vom schwarzen Brett, und du hast ja jetzt eben auch viele Stationen ausgelassen, hat dich also vom schwarzen Brett mit einem Spieltrieb über Kuration von Musik, über die Tele5 und die Gründung des ersten deutschen Musikkanals Viva hin zu Dev Medien und den Aufbau von TV-Persönlichkeiten, ich hatte das ja eben schon zu Anfang des Gesprächs gesagt, weit gebracht. Und was glaubst du, waren die Schlüsselrezepte, was waren die entscheidenden Kriterien dafür, dass du diesen Weg so erfolgreich gehen konntest?
Ich glaube, ganz wichtig, das habe ich schon mal gesagt, ist für mich, dass ich Dinge mache, die mich irgendwie erfüllen, die mir Spaß machen, wo ich Freude dran habe. Ich hätte zum Beispiel nicht Postbote werden können, und wo man dann um 16 Uhr Feierabend hat ich stelle mir die Arbeit irgendwo nicht so wahnsinnig erfüllend vor. Aber es mag Postboten geben, die die gehen auch in ihrem Beruf auf. Was ich sagen will, ich musste auch immer gestalten oder wollte auch immer gestalten und habe mir dann deshalb, bin ich wahrscheinlich da gelandet, wo ich schließlich war und bin ja auch nie angestellt gewesen in meinem ganzen Leben, nicht außer in der eigenen Firma, weil ich immer Arbeiten nicht begriffen habe als Geld verdienen, sondern als etwas unternehmen, etwas machen, etwas gestalten können, auch die Möglichkeit zu haben, Dinge ins Leben, mit Leben zu erwecken, in die Welt zu setzen. Das war immer mein Trieb. Deswegen habe ich immer mich mit Zeitungen beschäftigt und ein Independent-Label gemacht. Am Anfang, ich wollte immer irgendwie Absender sein von allem Möglichen, was mich persönlich interessiert.
Die erste Firma, die du gegründet hast, und das hast du eben so beiläufig gesagt, Me, Myself and I, das wird den speziell den jüngeren Hörern vielleicht kein Begriff sein, aber damit hattest du ja auch wirklich Erfolgsformate wie Bravo TV und Top of the Pops und The Dome im deutschen Markt etablieren und erfinden können. Das waren damals riesige, innovative Musikformate, die wirklich ja ganz viele Herzen berührt haben und Menschen mit Musik begeistert haben. Das war vielleicht nicht deine und meine Musik, aber nichtsdestotrotz, das war ja schon ein Monument. Und was ich mich dann gefragt habe, ist das tatsächlich nach dieser ganzen ja TV-lastigen Phase und der Bewegtbild-lastigen Phase, und du hättest ja rein theoretisch meines Erachtens ja nicht mehr wirklich arbeiten müssen, du dann 2014 hatten wir, glaube ich, das erste Gespräch, da hatte ich bereits ein Jahr bei Facebook gearbeitet, da hast du gesagt so, Jin, sag mal, wie funktioniert denn hier das Ganze mit den Influencern? Ist das ein Markt, der da entstehen kann? Da hat sich ja bei dir eine komplett neue Neugier entwickelt. Und hast dann sehr unternehmerisch agiert. Ihr habt innerhalb kürzester Zeit mit Glow und auch der Union mit Social Chains ja ein unfassbar großes neues Konstrukt gewählt. Was hat dich da angetrieben? Wieso nochmal die Laufarbeit?
Ja, also diese Firma, die ich damals gegründet habe, MME, Me, Myself and I, das ist ja dann eine Aktiengesellschaft auch gewesen am neuen Markt. Und das war eine Zeit, die war auch wahnsinnig spannend. In der Zeit haben wir dann auch Viva gegründet und mein Partner Christoph Post, der Volontär von der Musikbox, der heute noch mein Partner ist. Mit dem habe ich dann auch ganz andere Sachen noch gemacht. Wir haben Formate dann kreiert wie Bauer sucht Frau zum Beispiel. Das kennt man ja noch, weil es immer noch läuft. Das ist ja ein Dauerbrenner. Oder mit Tim Melzer das Kochen im Fernsehen völlig neu definiert. Oder Einrichtungssendungen gemacht, Einsatz in vier Wänden und diese Dinge.
Ja, okay.
Genau. Also ich habe ja angefangen mit einer Spiritus-Matrize. Da weiß keiner mehr, was das ist. Das war so ein Teil, wo man bis zu 20 Abzüge machen konnte, so nannte sich das. Da konnte man was vervielfältigen. Das waren die Stimmzettel, die ich damals verteilt habe. Dann nachher kam das Tonband für mich. Dann kam die MC, bla bla bla. Und irgendwann habe ich irgendwie kapiert, dass wenn man sich so als Medienschaffender betätigt, man natürlich auch ständig mit dem technologischen Wandel zu tun hat, der eben auch sehr stark in den letzten Jahren ja irgendwie vollzogen wurde, aber auch früher gab es ständig irgendwie was Neues, irgendwie, wo du dich als Medienunternehmer, der ich dann war, mit auseinandersetzen musstest, um überhaupt noch an irgendwelche Zielgruppen ranzukommen. Und den Weg fand ich klasse, das fand ich total super, dass es nicht immer same, same, same ist, sondern dass es wieder völlig neue bahnbrechende Innovationen gab, die Treiber waren für Wandel und Wachstum und auch für mich. Ja, ich bin da immer mit gewachsen und habe immer das alles sehr gerne mitgenommen, was sich da angeboten hat. Ich habe dann damals in der Firma auch um 2000 herum war das in der MME AG, war es dann, glaube ich, schon eine Agentur gegründet, einer der allerersten, die Webseiten gemacht haben. Da hatten wir ganz tolle Kunden, die Expo 2000, Airbus, Kraft, Jakob, Süchard, und wir waren die Ersten, die der Tagesschau eine Webseite verpasst haben. Mhm. Und so. Und ich war eigentlich immer neugierig, mein ganzes Leben lang, eben auch auf die Möglichkeiten, die sich technologisch ergeben haben. Mhm. Ja, mhm. Und das war sicherlich neben der Neugierde und der Freude an Musik der andere ganz große Treiber, dass mich das immer begeistert hat. So jetzt Fernsehen machen, oh wie toll ist das, ja? Konnte man ja vorher gar nicht, weil die Möglichkeiten gar nicht da waren. Da gab es ein, zwei öffentlich-rechtliche Fernsehprogramme und wir haben alle zugeguckt, ja, und mehr passierte aber nicht. Und das war ein ganz großer Motor für mich, immer das auch zu verstehen und auch Teil des Ganzen zu sein. Und deswegen war es ganz klar und hat sich auch ganz organisch ergeben, dass nachdem in dem Musiksegment die Zuschauer zunehmend verloren gingen, für 15 Jahre mit der Einführung des iPhones, ging das dann rapide bergab mit Musik im Fernsehen und Jugendprogrammen im Fernsehen. Und dann habe ich gedacht, wo sind denn die alle geblieben? Und dann bin ich denen gefolgt und habe eben festgestellt, dass man auch dort, wenn man sich damit beschäftigt, Angebote kreieren kann, die auch angenommen werden dann von der Zielgruppe. Und so kam es dann dazu, dass wir 2016 die Idee hatten, die vielen Influencer, die sich im Beauty-Bereich vor allen Dingen da breit und bekannt gemacht haben, die in dieser Veranstaltung, die wir dann Glow the Beauty Convention genannt haben, mit den Marken zusammenzubringen. Ja, und es war vom ersten Tag an ein Mega-Erfolg. Hatten wir gar nicht so mit gerechnet, dass man gleich von Anfang an und nur übers Netz beworben, solche Veranstaltungen mit 4, 5, 6, nachher 18.000 Besuchern irgendwie füllen kann. Ja. Mhm.
Vielen Dank, lieber Jörg, für diese Einblicke. Und jetzt haben wir schon einen ziemlich harten Themenwechsel, der dich natürlich persönlich sehr, sehr stark befasst hat, mich auch. Wir haben auch ein Stück Weg zu diesem Thema gemeinsam gemacht. Im Oktober 2016 erhieltst du die Diagnose Krebs und du warst sehr schwer krebskrank, Jörg. Wir haben in der Zeit auch viel Zeit gemeinsam verbracht, uns ausgetauscht, weil mein Vater auch schon länger schwer an Krebs erkrankt ist. Und hast dann natürlich eine sehr schwere Phase durchlaufen. Und weshalb ich das erwähne, ist halt, weil du hast aus dieser schwierigsten Krise deines Lebens wieder auch eine Opportunität gemacht. Und ich finde das eine unheimlich spannende Geschichte, hierüber zu reden. Du hast eine neue Plattform entwickelt, eine neue Initiative, die nennt sich Yes We Cancer. Also Yes We Can, das Motto, gegen den Cancer gerichtet, Yes We Cancer. Hast eine neue App-Plattform aufgebaut, ein Ökosystem aus Influencern und du treibst jetzt die nächste Erfolgsgeschichte für einen, wie ich finde, sehr wichtigen Kurs an, und zwar Enttabuisierung des Themas Krebs. Ich glaube, das ist dir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Und auch das Zusammenführen von Experten mit Betroffenen auf eine völlig neue Art und Weise. Erstmal vielleicht 2016, wie bist du damit umgegangen? Durch welche Phasen bist du gelaufen und was hat dich zu dieser neuen, wirklich tollen Initiative gebracht?
Ja, das war natürlich erst ein wahnsinniger Schock, irgendwie, wenn dir jemand sagt, sie haben Krebs, wenn der Arzt sagt, sie haben Krebs und ihre Prognose ist 50-50, dann fühlt man sich wie so ein Hase im Scheinwerferlicht, man ist wie gelähmt. Ich war im Kopf gelähmt, ich konnte gar nicht denken. Und obwohl ich die Krankheit eigentlich kannte, auch meine Mutter hatte diese Art von Leukämie und sie ist daran gestorben, war ich dann trotzdem wirklich, fühlte ich mich völlig unvorbereitet darauf. Und und nach dieser Schocküberwindung der Schockstarre begibt man sich dann erstmal so in diese Maschinerie eines Krankenhauses, in diese Krankenfabrik rein und stellt dann ganz schnell fest, dass man sich da irgendwie unwohl fühlt, weil man auch nicht so sich betreut fühlt, wie man sich das wünschen würde. Hm. Ja, ich habe dann nach kurzer Zeit, also nach der ersten Chemo, habe ich das bereits gesagt, ich mache das nicht weiter. Ich konnte morgens gar nicht in den Spiegel gucken. Ich habe mich gar nicht wiedererkannt und habe auch gedacht, wer ist das denn? Ich habe neben mir gestanden, habe das zum Teil gar nicht mit mir in Verbindung gebracht, dieses Elend. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, du, wenn ich jetzt gar nichts weitermache, dann habe ich noch 5 bis 6 Monate Lebenszeit. Hm. Ich glaube, ich habe mich dazu entschlossen, nicht weiterzumachen. Lass uns noch eine schöne Zeit machen. Und das war's dann. Und dann waren es Freunde, auch du, Jin, die dann zu mir gesagt haben, nee. Die haben mich also engmaschig betreut und gesagt, wir schaffen das. Die haben diesen Plural benutzt. Die haben nicht gesagt, ja, du schaffst das schon. Halt die Ohren steif und kneif die Arschbacken zusammen, sondern die haben gesagt, wir schaffen das. Und haben mich dann auch permanent im Krankenhaus besucht und so weiter. Und dann habe ich aus diesem Wir schaffen das, habe ich dann T-Shirt gemacht. Das habe ich all meinen Freunden geschenkt. Da stand drauf, yes, we can. Das war auch schon der Schriftzug, den wir heute noch haben.
Ich erinnere mich.
Und dann habe ich gemerkt, als die mich im Krankenhaus mit diesem Shirt besucht haben, haben das dann Pfleger gesehen, andere Patienten gesehen, Ärzte gesehen, die gesagt haben, wo kriegt man so ein T-Shirt? Ja, und das war für mich ein ganz großer Moment, zu verstehen, dass einfach so ein Claim schon als Projektionsfläche ausreicht und Menschen sich damit identifizieren können und denen irgendwas gibt. Ja. Und ja, und so fing das eigentlich alles an. Und dann habe ich endlich wieder auch denken können. Irgendwann hat mein Gehirn auch wieder einigermaßen funktioniert. Und dann fiel mir ein, dass ich ja auch eine ganz wichtige Fernsehsendung jahrelang produziert habe, nämlich die José Carreras-Gala. Die José Carreras-Gala, die sich auch nur mit Leukämie beschäftigt, meiner Krankheit. Und dann habe ich da angerufen und dann haben die gesagt, wieso hast du dich schon lange gemeldet? Es gibt ja in Leipzig eine Carreras-Einrichtung, die sich explizit auch mit deiner Krankheit beschäftigt. Ja, dann bin ich dahin und bin dort durch eine Stammzelltransplantation geheilt worden, gerettet worden. Mein Bruder war mein Spender, der hat es Gott sei Dank gemacht und es hat auch gematcht. Und so, und dann bin ich durch, dann danach hatte ich wirklich die steilste Lernkurve meines Lebens, weil ich dann eben noch wahnsinnig viele Kollateralprobleme hatte, die jeder Krebspatient dann hat. Und das Ganze endete dann damit, dass ich zum Schluss einer langen Reise, das war dann Ende 2017, mich dann auch noch in psychoonkologische Therapie begeben musste, weil ich dann auch noch Depressionen bekam, nachdem ich eine Not-OP noch hatte. und ich will die Geschichte gar nicht ganz erzählen, die ist wirklich ein Horrortrip gewesen. Und danach hatte ich irgendwie das große Bedürfnis, mich mit anderen Patienten auszutauschen, weil dann irgendwie das so ist, wenn du dann einmal so aus dem Krankenhaus raus bist und dann als halbwegs geheilt giltst, dann werden die Intervalle der Visiten, des Monitorings, die werden dann immer größer. Ja, am Anfang musste ich jeden zweiten Tag wieder zur Untersuchung, habe ich alle paar Tage irgendwie eine Biopsie gemacht. Und nachher waren das so größere Abstände und dann hast du da auch gar keinen Kontakt zu den Ärzten. Mhm. Und dann fängt man an, wahnsinnig unsicher zu werden. Mhm. Und dann dachte ich, ach, ich möchte gerne reden mit Patienten, die dieselbe Krankheit haben, aber vielleicht ein paar Meter weiter sind als ich. Mhm. Ja, und habe dann eine Selbsthilfegruppe gesucht. Da musste ich feststellen, gar nicht so einfach, eine zu finden. Und wenn man die dann findet, haben die ganz andere Themen gehabt als ich. Ja, die hatten gar nicht mein Thema. Die hatten zwar dieselbe Krankheit, aber nicht mein Thema. Und so entstand dann die Idee, eine App zu machen, nachdem ich festgestellt habe, auch so eine App gibt's nicht. Es gibt ja Apps für alles, für Sex, für Hundebesitzer verabreden sich zum Spaziergang und. Dann dachte ich, es darf nicht wahr sein, wieso gibt's denn nicht so eine App? Ja. Und da habe ich weltweit mal so rumgeguckt, da gab's so ähnliche Dinge, aber die haben mir alle nicht gefallen. Und dann habe ich gesagt, gut, das müssen wir selbst machen. Und dann habe ich mit anderen Krebspatienten zusammen diese App entwickelt. Also natürlich auch mit Entwicklern, aber nicht die Entwickler haben das eigentlich entwickelt, sondern die Krebspatienten, indem wir uns dahingesetzt haben und haben gesagt, was müsste da drin sein in den Dingen, damit wir es benutzen. Damit wir sagen, oh, das ist geil. Ja, da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet. Und so ist die Yes-App entstanden und ist heute die größte digitale Selbsthilfegruppe, definitiv, aber wahrscheinlich auch die größte Medizin-App ist es ja nicht, aber die größte App in diesem Bereich in Deutschland.
Das ist eine irrsinnige Geschichte, die natürlich auch schwer ist. Auf der anderen Seite finde ich, unheimlich viel Mut macht. Und ich glaube, das ist ja auch eines deiner weiteren Anliegen, Mut
das
zu schaffen.
Das ist eigentlich das ganz große Anliegen. Also ich habe ja gerade von der steilen Lernkurve gesprochen. Das erste Learning war, dass ich eine Krankheit jetzt habe, die ganz anders behandelt wird in der Gesellschaft, ganz anders wahrgenommen wird, als wenn ich sage, ich habe Magengeschwür oder ich habe es am Rücken oder ich habe Zucker oder was kann man alles so haben. Wenn man sagt, ich habe Krebs, dann kann es einem passieren, dass der Geschäftspartner, mit dem man schon 30 Jahre zusammenarbeitet, zu einem sagt, wie ist denn die Sprachregelung? So war es nämlich in meinem Falle. Da hat der Christoph, den ich wirklich sehr schätze, mit dem ich viele tolle Sachen in meinem Leben machen durfte, allen Ernstes zu mir gesagt, Jörg, wie ist die Sprachregelung? Ich habe die Frage am Anfang gar nicht verstanden. Wo er danach gelegt hat und hat gesagt, das können wir den Kunden nicht sagen und unseren Mitarbeitern auch nicht, die sind völlig verunsichert dann. Ja. Und dann beim längeren Nachdenken fiel mir auf, der hat recht, das stimmt. Ja. Wenn also Schauspieler und Medienschaffende vor der Kamera, die sind dann im wahrsten Sinne des Wortes tot, wenn die sagen, ich habe Krebs, die werden nicht mehr beschäftigt. Aber genauso führt es zu einer irren Verunsicherung, wenn man dieses Wort Krebs in den Mund nimmt, was so eine Konnotation hat wie Tod bei uns. Und das hängt damit zusammen, dass das in gewisser Weise tabuisiert ist, weil man nicht darüber redet und weil man viel zu wenig darüber weiß. Weil Krebs ist kein Todesurteil. Krebs ist dann ein Todesurteil, wenn man nicht rechtzeitig zur Vorsorge geht oder nicht auf irgendwelche Symptome achtet und einen Arzt aussucht. Dann kann es in der Tat zum Todesurteil werden. Und das ist eigentlich mein Hauptanliegen, dass ich sage, das darf nicht wahr sein, dass man mit einer lebensbedrohlichen Krankheit sagen muss, ich habe Grippe. Oder keine Ahnung, was man dann sagen kann. Und habe dann später erfahren, als ich dann eben so offen damit umgegangen bin, dass andere gesagt haben, du, jetzt kann ich es dir ja auch sagen, ich hatte es auch oder ich habe es auch. Ja. Und so hat sich dann auch Yes We Cancer irgendwie gegründet. Wir sind eigentlich zu 80% sind das Leute, die selbst Betroffene sind, die das irgendwie als Patient selbst Krebspatienten waren oder sind. Wir haben auch welche dabei, die haben unheilbaren Krebs. Und wir haben eben auch Angehörige dabei, wobei ich immer auch sage, Angehörige sind auch Betroffene. Also bei mir in der Familie hat sich für alle das Leben dadurch verändert. Und auch für meinen Geschäftspartner hat sich das Leben verändert. Und deswegen sagen wir immer, Betroffene sind auch die im nähere Umwelt eines Patienten leben.
Vielen Dank für diese Offenheit und den Umgang mit diesem Thema. Und ich glaube auch, dass halt eine Enttabuisierung, Sichtbarmachung essentiell ist, um Aufklärungsarbeit, das Miteinander in der Betroffenheit auf ein anderes Niveau zu tragen. Und ich spüre da auch immer so eine Befangenheit, die eher hinderlich ist und eher auch so eine lebende Energie entfaltet. Was ich dann in den letzten 2 Jahren, Jörg, einfach mega beeindruckend fand, war, wie du dann schon wieder mit diesem wirklich wichtigen Thema auch unternehmerisch vorangeschritten bist. Und ich habe da so eine Wahrnehmung gehabt, als wäre irgendwann mal dieser Damm gebrochen und aus so einer, ja, wie soll ich sagen, Initiative, um dich mit Betroffenen zusammenzubringen, kam bei dir dieser Drive wieder rein, daraus eine wirkliche Mission zu machen, wo du auch wirklich alle Karten deiner Kompetenzen gespielt hast und auch dein persönliches Netzwerk. Mhm. Du hast deine Influencer-Networks aktiviert. Stefanie Giesinger ist ein Mutmacher, ein Ambassador für Yes We Cancer, Joko Winterscheid. Ich glaube, der Herbert hat sich auch für dich ausgesprochen, Grönemeyer und ganz viele persönliche Kontakte, die du aktiviert hast. Plus natürlich auch deine ganzen medialen Netzwerke in das Digitale hinein, aber auch zu den traditionellen Medien hinein haben dir geholfen und zu einer Situation geführt, dass der nächste Schritt die sogenannte YesCon ist, also eine Plattform hybrider Natur aufgrund des der Covid-Situation, wo du Betroffene und Experten und Fürsprecher und Mutmacher an einem Platz zusammenführen möchtest, sowohl auf digitalen Ebene, damit auch wirklich jeder teilnehmen kann, auch vielleicht die Betroffenen, die nicht reisen können, plus natürlich dieser Sicherheitsgedanke auf der anderen Seite, aber auch halt tatsächlich ein physischer Event, so der aktuelle Stand geplant ist im September. Und vielleicht kannst du etwas mal über das Programm erzählen, das so, wie ich auch sehr spannend finde und erwähnenswert finde, das von Jens Spahn und unter der Schirmherrschaft von Jens Spahn steht.
Ja, vielleicht noch mal zurück. Du gesagt hast ja, du machst ja anscheinend jetzt auch ein Unternehmen draus, habe ich verstanden. Das ist dem geschuldet, dass das natürlich auch Geld kostet, was wir da machen. Mhm. Ich habe da privat sehr viel Geld reingesteckt. Mhm. Ich habe aber gleich von Anfang an auch Zuwendungen bekommen aus allen möglichen Ecken, auch privater Natur. Du hast gerade Steffi Giesinger erwähnt. Die war eine der allerersten, die einen Geldbetrag gespendet hat. Wir sind ja gemeinnützig. Und ich hatte eine wahnsinnige Sperre von einer 21-Jährigen, einen Scheck über 50.000 Euro in Empfang zu nehmen. Und dann habe ich aber auch festgestellt, dass so dieses Rumlaufen mit dem Klingelbeutel, sage ich immer, überhaupt nicht meiner Mentalität entspricht. Das kann ich nicht und ich finde es auch nicht richtig, dass es so unheimlich viele NGOs gibt. Je größer sie sind, desto mehr sammeln sie, wo das auch zum Selbstzweck wird, diese Sammelei und so. Und aus dieser Falle wollte ich raus. Und dann haben wir immer überlegt, wie kommen wir da raus? Und das heißt, wir müssen irgendwie auch ein Produkt werden, letztendlich. Ja? Also für die App bedeutet das, die wird gratis bleiben, auch noch mit vielen weiteren Features. Man kann sich ja nicht nur Patienten miteinander connecten, sondern auch Angehörige. Mittlerweile kann man sich mit Ärzten auch connecten in der App. Das soll alles gratis bleiben. Wir machen auch so ein Wiki, Cancer-Wiki da rein, damit endlich diese Googlei aufhört, die die meisten Patienten auch crazy macht. Und das wird ein Freemium-Produkt, das Ganze. Da sind wir gerade bei. Das heißt, da gibt es eine Bezahlschranke, aber da musst nicht du bezahlen, sondern das zahlt deine Kasse. Und dann wird es zum Medizinprodukt, weil du dann die direkte Connection hast zu deinem betreuenden Onkologen, zu deinem Arzt, der dann die Dinge, die du da jeden Tag eingibst, das sind diese Daten, die jeder Krebspatient sowieso dokumentieren muss, Temperatur, Stuhlgang, hast du deine Medikation irgendwie eingenommen, auch Bewegungstracking gehört dazu und. Und die App verbindet dich dann auch mit deinem Arzt und das ist ein Revenue Stream, an den wir fest glauben. Wir haben jetzt auch einen Partner gefunden, mit dem wir diese komplizierte Technologie, das ist auch KI da hinten dran und so, realisieren können. Und diese andere Säule der Finanzierung, darum geht es ja auch von uns ist eben die YesCon. Und die YesCon ist eigentlich die Glow für Krebspatienten, um das mal so flapsig zu sagen. Da war eben die Idee, dass wir Influencer aus unserem Krebssegment Patienten, die aktiv sind, die irgendwie einen Blog haben, die einen YouTube-Kanal haben, die eine große Reichweite haben, dass wir die alle einladen nach Berlin und mit Patienten, die für solche Themen empfänglich sind, irgendwie zusammenbringen und vor allen Dingen auch mit Anbietern zusammenbringen. Und von modernen Solutions, die gibt es ja in allen möglichen Bereichen, technologischer Art, aber auch im Bereich von Therapien etc. pp. Das war die Idee zu dieser Veranstaltung. Die Idee hatten wir vor Corona. Dann zwischendurch sah es so aus, dass man gerade mit dieser Risikogruppe Krebspatienten eigentlich so eine Veranstaltung sich völlig aus dem Kopf hauen kann. Eigentlich undenkbar. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen das unbedingt machen. Und gerade jetzt nach Corona ist so eine Veranstaltung noch viel, viel wichtiger, weil wir gemerkt haben, dass während Corona gerade Krebspatienten, die, wie gesagt, ja zu der Hochrisikogruppen zählen, sich dann noch niemals in Selbsthilfegruppen oder sonst wo treffen konnten. Ja,
das ist ein enormer
Kommunikationsbedarf dann auch da war. Das haben wir auch in der App gemerkt. Also uns hat Corona geholfen, sozusagen, dass noch mehr Leute das irgendwie verstanden haben, dass das ein tolles Tool ist, einen irgendwie zu stabilisieren, indem man da Orientierung findet, indem man da Hilfe findet.
Ich würde es aber genau andersrum beziehen, in New York. Ich glaube, ihr habt den Menschen in der Corona-Krise geholfen, zu diesem sehr speziellen Thema sehr schnell zueinander zu finden. Und das ist eine unglaublich wichtige Sache. Wir wissen ja beide auch durch die Einschätzung von Experten und durch persönliche Erfahrungen, wie wichtig das ist, diesen Mut und die Hoffnung zu haben und den Austausch zu haben. Und es gibt ausreichend Statistik, die belegt, dass Menschen, die sich isoliert und alleine fühlen mit dem Krebs, dass da die Genesungs- und Heilungsraten und die Lebensaussichten halt auch schwieriger aussehen. Also von daher, ich glaube, eine ganz tolle Initiative, die ihr da habt und in jeglicher Dimension eine gemeinnützige Geschichte, die wirklich gesellschaftlich unheimlich wichtig ist und hohen Beitrag liefert. Finde ich ganz toll. Jörg, du hast aber auch dann auch da wieder auf kreativ-spielerische Art, ich glaube auch direkt eine Facebook-Gruppe etabliert, wo sich ausgetauscht wird. Du nutzt YouTube, Instagram und zunehmend, wie ich es wahrgenommen habe, ich bin ja natürlich Mitglied in der Gruppe, die Live-Funktionalitäten, um Expertengespräche und Interviews zu führen. Wie kommst du dazu? Was sind deine Inspirationsmomente? Wie willst du Yes We Cancer und diese Aktivitäten nach vorne gerichtet ausbauen?
Ja, also in erster Linie sind unsere Angebote ja Angebote an aktive Patienten. Ja, also sprich letztendlich wahrscheinlich auch an Jüngere, nehme ich mal an. Und die meisten Menschen haben ja immer noch diese große Ehrfurcht vor Ärzten. Das ist immer noch so der Gott in Weiß. Ja, der wird schon wissen, was er da macht. Ich sage, das weiß er nicht. Das sind Handwerker wie alle anderen auch. Da gibt's gute Handwerker, schlechte Handwerker, welche, die einen schlechten Tag haben. Und das ist bei Ärzten auch so. Der eine, der macht einen guten Job, der andere macht einen schlechten Job. Und diese Krankheit ist aber auch dermaßen differenziert zu betrachten, dass ich auch Ärzten zum Teil gar keinen Vorwurf mache, dass sie da irgendwie zum Teil auch nur einen Tunnelblick haben und gewisse Dinge gar nicht kennen oder erkennen wollen. Manchmal auch ein ganzheitlicher Ansatz fehlt. Das hat eine Zeit lang gedauert, bis die App überhaupt in einem Zustand war, dass wir meinten, oh, das kann man jetzt großartig bewerben oder so. Wir waren da am Anfang immer noch so ganz vorsichtig, weil wir noch zig Bugs drin hatten und gewisse Funktionalitäten noch nicht rund waren. Deswegen haben wir uns das auch gegönnt, so einen Soft-Launch, sag ich mal, zu machen. Jetzt funktioniert die App, die hat wahnsinnig tolle Features, die auch funktionieren. Wir machen jetzt eine Fernsehkampagne mit 30 Testimonials von wow. Jan-Josef Liefers, Axel Prahl, Anna Loos, Steffi Giesinger, ach, name it, Udo Lindenberg und Max Rabe und ich weiß gar nicht, wer da alles dabei ist.
Das wer nicht dabei gerade, ist, das weißt du nicht.
Oder wer nicht dabei ist. Genau. Und ich werde unterstützt und da hilft mir eben mein voriges Leben sozusagen. Mhm. Auch von den großen Sendergruppen von RTL und ProSieben, die uns Werbezeiten geschenkt haben. Mhm. Und das große Ziel von Yes We Cancer ist eigentlich dass wir das Thema irgendwie in die Mitte der Gesellschaft holen, da wo es hingehört, dass man darüber redet, dass das auch stattfindet im Fernsehen. Das Thema ist größer als Fußball. Jeder zweite Deutsche wird im Laufe seines Lebens eine Krebsdiagnose bekommen. Mhm. Weißt du? Aber im Fernsehen und so sehe ich da kaum was von dem Thema. Das ist unser ganz großes Anliegen und ich merke gerade, wir kommen der Sache immer näher. Ich kriege große Unterstützung. RTL macht im Frühjahr, im Februar, erste Februarwoche eine Themenwoche zum Thema Krebs. Das gab es noch nie in dem Privatsender bei uns in Deutschland. Und mein großes Vorbild ist ja eigentlich auch Stand Up to Cancer aus Amerika. Da muss man, bei denen muss man wirklich sagen, wer ist nicht dabei? Da ist wirklich die ganze musikalische und schauspielerische Prominenz Amerikas versammelt. Und davon träume ich auch, dass wir sowas in Deutschland hinkriegen. Und als ich die Prominenten angesprochen habe, die Spots für uns gemacht haben, gratis, waren die auch alle sofort dabei, weil auch jeder irgendwie so eine Geschichte hat. Ja, und wenn er nicht selbst irgendwie mal betroffener war, solche sind auch dabei, dann hat er eine Geschichte in seiner Familie. Ja, und das hat mich nochmal darin bestärkt, dass diese Idee eigentlich klasse ist, jetzt mal zu sagen, jetzt reden wir über Krebs. Haben wir nie gemacht. Jetzt reden wir über Krebs. Und das ist mein Anliegen und wir wollen das internationalisieren. Und Yes We Cancer und die App sind internationale Marken. Wir haben das sogar in Amerika angemeldet gekriegt. Und wir sind im europäischen Ausland auch bereits in den App Stores. Im deutschsprachigen Ausland, in den App Stores, sind ein bisschen durch Corona ins Hintertreffen geraten. Da wird ein paar Aktionen machen in Österreich und der Schweiz. Aber letztendlich möchte ich gerne aus dem, was ich da mache, etwas machen, dass ich sage, wenn du Krebs hast, gibt's eine App, da ist alles drin, was du brauchst. Alles. Und du musst nicht googeln und nicht hier und da und dort. Das haben wir alles schon für dich gemacht. Und hier ist eigentlich State of the Art drin und hier findest du Orientierung. Das ist meine ganz große Vision. Und die andere große Vision ist, aus Yes We Cancer ein internationales Movement zu machen.
Vielen Dank für das Teilen deiner Vision. Und es ist auch zu spüren, dass du neben der eigenen Betroffenheit, die dich natürlich auch dort mittendrin positioniert, eine unheimliche Passion mitbringst und das für eine so wichtige Sache, die so vielen Menschen helfen kann. Das finde ich sehr beeindruckend. Wenn Menschen sich für Yes We Cancer informieren wollen und die Aktivitäten, die anstehen, wo finden sie am besten die Informationen?
Die finden sie bei uns auf Facebook. Und die finden Sie aber auch bei uns auf der Webseite. Und wenn man das googelt, dann findet man das auch immer sofort, obwohl wir gar nicht SEO-mäßig unterwegs sind. da kann man sich darüber informieren, was wir machen, auch über die YesCon, die am 26. und 27. stattfindet und gratis ist und kann man sich akkreditieren. Und tolle Panels, gibt es 22 Panels, wir haben 100 Speaker da. Es geht auch um so Zukunftsfragen, da kommt auch Matthias Horks, der darüber redet, wie Corona das Gesundheitswesen und besonders wie das auch für Krebspatienten alles jetzt verändert hat und so. Und Ja, kann ich nur empfehlen. Für jeden, der sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, ist das wahrscheinlich auch ein ganz guter Einstieg, weil wir das auch sehr populär irgendwie besetzt haben. Du hast ja schon ein paar Namen genannt. Und sind noch viele andere. Das Programm findet man bei uns auch auf der Webseite. Hm.
Vielen Dank für diese Offenheit. Ich kann mich da nur wiederholen. Auch dieses Thema, du hast was ganz Schönes gesagt, dieses schwierige Thema, was Bestandteil von unserer Alltagsrealität und dem Leben ist, auch mitten ins Leben wirklich zu holen und da dieser schwierigen Sache auch ein neues Gesicht zu verleihen, auch ästhetisch in dem Auftritt, wie ihr das macht, wie ihr die Themen auch positioniert. Ich finde das sehr beeindruckend und hoffe und wünsche und bin mir sicher, dass deine Mission da deinen Vorstellungen entsprechend sich entwickeln wird. Und versuchen ja auch zu unterstützen, wo es geht. Und ja, ich bedanke mich für dieses unglaublich offene und tolle Gespräch, lieber Jörg.
Ja, ich habe mich zu bedanken.
Vielen Dank. Auf fb.me/facebookmarketing findet ihr alle früheren und aktuellen Podcast-Episoden und Webinare. Und natürlich könnt ihr wie immer dort den Newsletter abonnieren und bleibt so immer up to date zu den ganzen Themen rund ums digitale Marketing und bei Facebook. Und nächsten Freitag begrüßt euch der bekannte liebe Kollege Sven mit einer neuen Episode der Facebook Marketing Experten. Und er hat diesmal zu Gast Claudia Stuttmann aus meinem Team, die sich um die Handelskooperation kümmert. Und gemeinsam sprechen sie zu Wirkungsstudien im Bereich des Handels. Schaut rein, hört rein. Viel Spaß, bis dann.
Das Facebook Update, deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up to date bleiben.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.